Wenn wir in unserem Leben Entscheidungen fällen, dann gehen wir in der Regel davon aus, dass wir diese aus freien Stücken getroffen haben. Doch was, wenn das gar nicht stimmt und wir, ohne es zu merken, bei unseren Entscheidungen beeinflusst wurden oder werden? Wir sprechen in Mensch und Medizin heute über psychologische Steuerungswerkzeuge, die schon seit vielen Jahren in immer mehr Bereichen der Gesellschaft Einfluss nehmen. Man spricht hier von Soft Power oder auch von Nudging. Und ja, was so harmlos klingt, also so soft, hat oft einen starken Effekt auf unser Verhalten bis hin zu unserem Gesundheitszustand. Das sehen wir am Beispiel in der Corona-Hochzeit. Da gab es Forschungsarbeiten zur psychologischen Kommunikation über Risiko und Impfwirksamkeit. Also es wurden gezielt solche Werkzeuge eingesetzt. Und man darf darüber spekulieren, ob dadurch absichtlich eine Art Identitätsbildung bei der Bevölkerung erzeugt werden sollte, die dann wiederum zur Folge hatte, dass sich die Menschen in die Lager von geimpft und ungeimpft eingeordnet haben. Wir kennen das zur Genüge. Also es ergibt sich die Frage, wurden wir Menschen absichtlich getäuscht, manipuliert, missbraucht, ohne dass wir das bewusst mitbekommen haben? Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kontrafunk-Kollegin Susanne Gerlach. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Hypnosetherapeutin und Mitglied bei den Psychologen für Menschlichkeit. Hallo Susanne.
Hallo Verena.
Ja, ich habe die Corona-Zeit angesprochen. Das war ja fast schon eher brachial als subtil, diese Kommunikation, die dafür sorgen sollte, dass wir uns den Maßnahmen unterwerfen. Gab es denn aber schon vor dieser sogenannten Pandemie Forschungen darüber, wie man das macht, also wie man Menschen dazu bringen kann, ungeprüft alles über sich ergehen zu lassen?
Ja, dazu gab es schon lange eine umfangreiche Forschung, wie man Menschen beeinflusst und ihre Akzeptanz von Maßnahmen oder, wie du eben gesagt hast, auch von medizinischen Interventionen erhöht. Und diese Forschung, die entwickelt sich aus den Bereichen Verhaltensökonomie und Gesundheitspsychologie, also so Public Health und Risikokommunikation. Bereits im Jahr 2008, da wurde ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Nudge. Und in diesem Buch wurde intensiv untersucht, wie sich Verhalten ohne Verbote beeinflussen lässt. Man hat da schon genau geschaut, welche Bedeutung haben denn eigentlich soziale Normen und wie müssen denn Informationen präsentiert werden, damit die Bevölkerung sie annimmt. Mhm. Und seit 2012, da sinken ja die Impfquoten und so entstand ein ganz eigener Forschungsbereich, der sich mit der sogenannten Impfzurückhaltung beschäftigt hat. Und hier wurde zum Beispiel untersucht, wie man das Vertrauen in Behörden und Ärzte stärken kann, welchen Einfluss soziale Netzwerke und politische Einstellungen haben. Und natürlich war ein großer Schwerpunkt diese sogenannte Gesundheitskommunikation. Und hier hat man bereits verglichen, ob Angstbotschaften und Appelle an Solidarität und Ähnliches mehr Wirkung haben als eine sogenannte Nutzenkommunikation. Und man hat da festgestellt, dass eine einfache Informationsvermittlung eben nicht ausreicht, um Menschen zur Akzeptanz von Maßnahmen oder experimentellen Impfungen zu bewegen. Und so hat ein großer Kreis von Forschern den Einfluss sozialer Erwartungen zum Beispiel untersucht. Zum Beispiel diese immer wiederholte Aussage, die meisten Menschen lassen sich impfen oder ihre Nachbarn haben bereits die Impfung bekommen oder haben bereits teilgenommen. Und solche Studien haben bereits 2010 gezeigt, dass Vertrauen in die Wissenschaft und in die Behörden der wichtigste Schlüsselfaktor sind. Man hat also auch schon einige Jahre vor Covid untersucht, wie sich finanzielle oder organisatorische Anreize, wie zum Beispiel Geld, Prämien, Gutscheine, kostenlose Angebote oder Ähnliches, Impfungen am Arbeitsplatz oder in der Apotheke oder in Schulen, wie die sich auswirken.
Wie genau können wir uns das vorstellen? Was waren das für Forschungen?
Ja, da gab es zum Beispiel Forschungen von Heidi Larsen und Kollegen. Das ist ein Meilenstein dieser Forschung gewesen, das Vaccine-Confidence-Projekt. Das wurde mit Geldern von der Bill und Melinda Gates Foundation gefördert. Und das hat ganz gezielt Impfvertrauen erforscht. Und da durfte natürlich von Interesse sein, wie die internationale Forschung zur Steigerung der Impfbereitschaft in die deutsche Nudging-Forschung übernommen und ausgebaut wurde. Also zum Beispiel gibt es dann in Deutschland zu erwähnen das Projekt Impfen 60+. Das wurde mit 2 Millionen Euro finanziert und startete schon im Oktober 2016. Und das zielte darauf ab, Studien durchzuführen, wie Gesundheitsinformationen auf Impfwillige wirken, Insbesondere betraf das da Personen über 60, wie das ja dann bei Covid auch eine Rolle spielte. Und diese Untersuchungen fanden schon 2017 statt. Und da spielt eine ganz große Rolle auch Erfurt. Das Programm entstand nämlich auf Initiative von Frau Professor Cornelia Beetsch, die wir ja auch aus anderen Zusammenhängen schon kennen, und Frau Dr. Constanze Rossmann. Und da wurde gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern des Robert-Koch-Instituts und auch des Universitätsklinikums Jena und der Lindgrün GmbH so eine Forschungsinitiative ins Leben gerufen, die hieß Infect Control 2020. Und die lief aber schon von 2016 bis 2019. Was ich sehr spannend finde. Die Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung für dieses Programm 2020 ermöglichte dann auch die Umsetzung für diese Forschung. Und da ging es um die Impfbereitschaft bei älteren Menschen. Und die wollte man evidenzbasiert untersuchen und durch gezielte Kampagnen fördern.
Ich habe ja vorhin gesagt, man darf darüber spekulieren, ob also absichtlich jetzt gerade während der Corona-Zeit eine Art Identitätsbildung bei der Bevölkerung geschaffen werden sollte. Nochmal einen kleinen Absatz zurückgestellt, damit wir das nochmal vorher abklären. Was genau ist denn eigentlich Soft Power und was ist Nudging, damit wir wissen, worüber wir eigentlich konkret sprechen?
Ja, mit Soft Power, da werden sogenannte Einflussstrategien bezeichnet. Das sind eigentlich Formen der Manipulation. Und die finde ich sehr fragwürdig und unangebracht, wenn nicht sogar grenzwürdig in diesem Zusammenhang. Also es geht um eine unmerkliche Steuerung des Verhaltens von Menschen. Und da soll möglichst der Widerstand ausbleiben. Bei Hard Power, das ist ja direkte Gewalt, da ist vielen Menschen ganz schnell klar, dass sie sich widersetzen sollten und dass das auch berechtigt ist. Aber bei Softpower dagegen ist das so subtil und das wird von vielen Menschen gar nicht als Gewalt wahrgenommen. So wie das Wort Softpower ja schon sagt, da wird in einer gewissen Weise, also Power, Macht über uns ausgeübt, ohne dass wir das wirklich merken.
Ich frage mich gerade so Sachen wie, natürlich können sie sich nicht impfen lassen, aber dann stirbt vielleicht die Oma?
Würde nicht mehr in die Softpower zählen, sondern das ist schon richtige Angstpropaganda. Aber die gehört da schon auch in diesen Bereich hinein. Und dieses Nudging, das wird seit 2015 in Deutschland also ganz offiziell eingesetzt. Und damit ist gemeint, dass diese Softpower-Techniken, das sind wie so unmerkliche kleine Schubser, die wir bekommen, um in die richtige Richtung zu laufen. Und der Begriff stammt eigentlich aus der Verhaltensökonomie. Also ich bringe mal ein ganz banales Beispiel aus der Kaufhalle. Gleich hinter dem Eingang steht erstmal das Gemüse und das Obst und das zählt man auch schon zum Nudging oder auch einem Buffet, könnte man dann noch ganz positiv sehen. Aber während Corona, da war zum Beispiel die Aussage des Lockdowns die neue Normalität sein. Das ist eigentlich auch schon eine Form von Nudging, weil da ist nichts an Normalität, an Lockdowns und schon gar nicht neu. Und so ähnlich ist das ja auch bei der Erzeugung von Impfbereitschaft gewesen. Da wurde einem die Bratwurst angeboten oder ein kostenloser Snack als Belohnung. Also wie so ein kleiner Schubser, dass man nur in die richtige Richtung geht.
Und selbst du hast gerade gesagt, da stehen die gesunden Sachen. Könnte man ja auch drüber diskutieren. Ich habe vorhin gesagt, ja, also man kann darüber spekulieren, ob da eben absichtlich genatscht wurde während der Corona-Pandemie. Was sagst du?
Ja, natürlich wurde da absichtlich genatscht und das steht auch in sämtlichen Papieren eigentlich darüber. Es gab eine gezielte psychologische Steuerung in dieser Zeit. Und das zeigt uns ja auch das Konzeptpapier des Berufsverbandes der deutschen Psychologen. Und in diesem Zusammenschluss mit drei weiteren psychologisch-psychotherapeutischen Berufsverbänden vom Juni 2020 interpretierte man die Rolle der Psychologie so, dass die Psychologen aufgefordert wurden, ihr Wissen über die menschliche Psyche und die Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Motivation und Informationsverarbeitung zu nutzen, um die Akzeptanz zum Beispiel für Lockdowns, für andere Maßnahmen, für Maskentragen oder auch für die Impfung zu steigern. Natürlich waren nicht alle Psychologen mit diesem Kurs einverstanden, deswegen haben sich dann viele Psychologen in dem Verband Psychologen für Menschlichkeit zusammengeschlossen und haben versucht, den Berufsethos hochzuhalten. Ja, aber du hast es vorhin schon genannt, natürlich gibt es da auch das sogenannte Panikpapier. Im April 2020 wurde es veröffentlicht. Ganz drastische Formulierungen und apokalyptische Androhungen wie Kinder werden für den Tod ihrer Großeltern zuständig sein oder Menschen werden qualvoll ersticken. Das war ja da ganz offen kommuniziert worden und sollte dazu dienen, Menschen in eine Schuld- und Angstspirale zu führen. Und dazu gibt es beispielsweise vom Sozialforscher Heinz Bude in seinem Buch Gesellschaft der Angst, welches bereits 2014 bei Suhrkamp erschienen ist, Einblicke, wie politische Akteure und der Staat durch Kommunikation und Medien den Umgang mit gesellschaftlichen Ängsten, und jetzt kommt ein schönes Wort, gestalten sollen. Also die sollten die Ängste an die Bevölkerung adressieren, um Krisen zu managen und die Bedrohungen hervorzuheben. Und das sollte aber ganz offen zugegeben als Mittel sozialer Kontrolle oder auch als Legitimation staatlichen Handelns eingesetzt werden.
Also ich habe auch von Fällen gehört, wo Psychotherapeuten ihren Patienten sehr deutlich nahegelegt haben, dass sie sich doch besser zum Schutze der anderen, aller anderen auch impfen lassen sollen. Also von der Gestaltung zur Spaltung, dann haben Psychologen da bei diesen Spaltungsprozessen auch ihre Finger mit im Spiel gehabt?
Könnte man so behaupten, also zumindest bestimmte Psychologen. Die Politik und die Behörden, die wollten ja die Erkenntnisse der psychologischen Forschung nutzen, um zum Beispiel die Impfkampagne wirksamer zu gestalten und Menschen ohne Impfung auszugrenzen oder als unsolidarisch zu brandmarken, ihnen das Zugangsrecht zu Veranstaltungen oder auch einfach nur ins Restaurant aufgrund dieser Forschungsergebnisse zu verweigern. Deswegen kann man aus meiner Sicht durchaus davon sprechen, dass Psychologen, die an solchen Forschungsarbeiten beteiligt waren, zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen haben. Aber nicht nur das, die Angstkommunikation hat auch dazu beigetragen, dass inzwischen geschätzt jeder Fünfte in unserer Gesellschaft eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch genommen hat. Die Faktoren sind hier zwar sehr vielschichtig, aber da gibt es eine gewisse zeitliche Logik, ohne dass die Kausalität natürlich so leicht zu beweisen ist.
Du hast ja von mehreren Forschungsarbeiten gesprochen. Jetzt erforschen die gleichen Protagonisten, ob sich Vorurteile und Diskriminierung durch psychologische Interventionen reduzieren lassen.
Ja, das ist tatsächlich fast ein bisschen zum Schmunzeln, wenn es nicht so schlimm wäre. Mich erinnert es ein wenig an den Zauberlehrling. Die Kräfte, die ich rief, werde ich nur nicht mehr los. Ja, die neue Forschungsarbeit der Forscher um diese genannte Frau Professor Cornelia Beetsch will nun die Vorgänge, die man selbst befördert hat, nun über Verhaltenslenkung umkehren. Also da versucht man mit sogenannten Rekategorisierungsinterventionen, das sind Konzepte aus der Sozialpsychologie, die darauf abzielen, Konflikte zwischen Gruppen zu verringern, indem man Menschen ihre Gruppenzugehörigkeit, also indem man dazu veranlasst, die anders wahrzunehmen. Man könnte also sagen, statt wir gegen sie, nun wir gehören alle zu einer großen gemeinsamen Gruppe. Die Annahme ist, dass Vorurteile und die Konflikte abnehmen. Und wenn Menschen sich einer gemeinsamen, übergeordneten Gruppe zugehörig fühlen, also ich sag mal am Beispiel, man kann sich im Zug über bestimmte Mitreisende ärgern und wenn dann aber die Durchsage der Verspätung kommt, dann ist man gemeinsam gegen die DB. Aber in diesem Falle funktioniert diese Strategie wohl kaum. Denn man hat erstens mal für diese Untersuchung nur Probanden ausgewählt, die geimpft wurden. Das finde ich also schon sehr beeindruckend, dass man so eine homogene Gruppe gewählt hat. Und diese Forschergruppe um die Frau Beetsch, da gehört noch der Herr Sprengholz und Robert Bohm dazu, die haben halt Forschung betrieben, deren Ziel es war, Impfverhalten durch verhaltenswissenschaftliche Interventionen, man könnte jetzt auch sagen Nudges, zu beeinflussen. Und jetzt untersuchen sie, also eine Studie später, die Polarisierung entlang des Impfstatus, stellen natürlich fest, da gibt es eine Polarisierung. Und dann muss man sich doch bitteschön fragen, ob Forschung und Politikberatung selbst zur sozialen Identitätsbildung in geimpft und ungeimpft und zur Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft beigetragen haben.
Vielleicht kannst du uns zum Schluss noch einen psychologischen Hinweis geben, wie wir uns vor solchen Strategien im Alltag schützen.
Ja, ich finde das unglaublich spannend, diese Frage, weil es gab ja Menschen, die haben das durchschaut. Die haben tatsächlich relativ allergisch reagiert auf Nudging und Softpower und relativ früh haben sich bei denen die Nackenhaare aufgestellt und sie haben das Gegenteil von dem getan, was da von ihnen erwartet wurde. Die wurden natürlich dann sofort geframed als unsolidarisch und denen wurde eine rechte Gesinnung unterstellt und so weiter. Ja, es ist die Frage. Ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, welche Erfahrungen man tatsächlich in seinem Leben schon gemacht hat, dass man erfahren hat in Beziehungen, auch in gesellschaftlichen Prozessen, was bedeutet denn eigentlich wirklich Vertrauen und welcher Mensch ist authentisch. Und da gibt es ganz gute Forschungen über das sogenannte epistemische Vertrauen. Auch die hat man tatsächlich, da nenne ich nochmal den Hans-Jürgen Wirth, die hat man tatsächlich auch wiederum genutzt, um die Menschen, die eben diesen ganzen Manipulationsversuchen widerstanden haben, den hat man unterstellt, sie hätten zu wenig epistemisches Vertrauen. Und ich würde ja glatt das Gegenteil behaupten.
Okay, und die kurze Antwort könnte sein, einfach weiter Kontrafunk hören.
Sehr gute Kurzantwort.
Sogenannte Softpower- oder Nudging-Strategien sind psychologische Maßnahmen, um Menschen zu gewissen Entscheidungen zu bewegen, unterschwellig und daher sehr fragwürdig. Darüber habe ich gesprochen mit meiner Kollegin, der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Susanne Gerlach. Danke, Susanne.
Sehr gerne.